Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Weniger Arbeitslose im Kanton Zürich. Und Kurzarbeit geht sogar deutlich zurück. Der Kanton Zürich hat es geschenkt. 100 Giftschlangen dank einem Bundesgerichtsurteil. Neuauflage von einer alten Ausstellung. Nach fast 80 Jahren zeigt das Kunsthaus nochmal eine Picasso-Retrospektive. Und in der Rolle von Politikern. Gymnasium-Schüler debattieren im Zürcher Rathaus. Das Wetter bringt morgen Samstag eher 10 Hochnebel bis 1100 Meter, bei höchstens 17 Grad. Am Mikrofon der Roger Steinemann. Weniger Arbeitslose im Kanton Zürich. Die Quote ist auch im September wieder leicht gesunken, von 3,7 auf 3,6%. Noch viel deutlicher ist eine andere Zahl zurück, nämlich die von der Kurzarbeit. Vera Tiragisch.
3,6%, das sind die Zahlen ausgedrückt. Gut 26'000 Leute, die im September im Kanton Zürich arbeitslos gewesen sind. Mit dieser Quote liegt Zürich ein bisschen über dem gesamtschweizerischen Durchschnitt. Vom Rückgang haben fast alle Branchen profitiert. Stark verbessert hat sich die Situation bei den Dienstleistungsberufen, im Handel, im Verkauf. Weniger Arbeitslose ist das eine. Dazu kommt, dass immer weniger Firmen Kurzarbeit anmelden müssen, ihr Personal also reduziert arbeiten lassen. Die neuesten Zahlen hat der Kanton Zürich für den Juli und da sind im Vergleich zum Juni fast 30% weniger Angestellte betroffen gewesen. So deutlich der Rückgang bei der Kurzarbeit ist, für den Serge Gaillard vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO kommt er nicht überraschend.
Im letzten Jahr, also 2009, ist der Einbruch in die Industrie dramatisch gewesen, infolge der Weltwirtschaftskrise. Und die Unternehmen haben sehr stark auf Kurzarbeit zurückgegriffen, damit sie nicht gehen müssen. Und es ist normal, aber auch erfreulich, dass mit dem Wiederaufschwung die Kurzarbeit rasch wieder zurückgegangen ist.
Die Kurzarbeit geht also zurück, ohne dass die Arbeitslosenzahlen steigen. Das zeigt laut Serge Gaillard, dass die Schweiz mit ihrem Wirtschaftsmotor Zürich sehr schnell aus der Krise herausgefunden hat. Und es zeigt weiter, die Angst, dass Leute, die kurz arbeiten, später ihre Stelle ganz verlieren, die war in den meisten Fällen unbegründet gewesen. Beim Ausblick auf die nächsten paar Monate ist Serge Gaillard vorsichtig.
Die Zukunft bleibt leider unsicher. Erstens, weil man nicht sicher weiss, wie die Konjunkturerholung im Ausland sich fortsetzt. Und zweitens, weil der Franken sehr teuer geworden ist mit dieser Aufwertung. Wir glauben, dass das Wachstum wegen dem doch deutlich schwächer wird sein im nächsten Jahr als in diesem Jahr.
Entsprechend dürfte sich die Lage bei den Arbeitslosen und der Kurzarbeit zwar weiter erholen, aber nicht mehr ganz so schnell wie jetzt gerade.
Vera Tiragisch. Im Kanton Schaffhausen ist die Arbeitslosenquote im September übrigens stabil geblieben bei 2,8%. Bei der Kurzarbeit gibt es ebenfalls einen Rückgang. Genaue Zahlen dazu hat man in Schaffhausen aber nicht. Über 100 tödliche Giftschlangen für den Kanton Zürich. Was jetzt tönt wie ein exotisches Geschenk aus einem fremden Land, hat der Kanton dem Bundesgericht zu verdanken. Das hat nämlich entschieden, dass ein Schlangenhalter von Wetzikon seine 100 Giftschlangen nicht mehr zurückbekommt. Vor 2 Jahren hat man die beschlagnahmt. Laut dem Gesetz hat jetzt also der Kanton das Geschenk. Und der hat daran nicht so Freude. Fanny Kerstein.
So einen Fall hat man beim Veterinäramt Zürich noch nie erlebt. Haben Sie sonst auf dem Amt mit Hunden, Katzen oder anderen einheimischen Tieren zu tun, sind seit heute über 100 Giftschlangen, die im Kanton gehören und wo das Veterinäramt dafür verantwortlich ist. Dort ist einem das Geschenk nicht ganz geheuer. Ruth Baumgartner, wissenschaftliche Mitarbeiterin vom Veterinäramt.
Das kommt Gott sei Dank nicht jeden Tag vor. Und ja, es ist auch eine Belastung natürlich, weil es sind Tiere, die besondere Pflege brauchen. Es braucht gute Plätze, wo man solche beschlagnahmte Tiere kann unterbringen kann. Aber es sind auch sehr spannende Tiere. Und von dem her ist es insgesamt natürlich schon ein interessantes Thema. Aber es ist, wie gesagt, es ist nicht eigentlich ein Geschenk.
Zu diesen Schlangen ist der Kanton gekommen, weil das Bundesgericht heute die Klage vom Schlangenbesitzer abgewiesen hat. Er überkommt die Schlangen definitiv nicht mehr zurück. Unter anderem, weil er giftige Schlangen gar nicht gemeldet und er es mit der Sicherheit nicht so genau hat genommen. Bis zum Urteil sind die Schlangen in den letzten 2 Jahren bei verschiedenen Haltern untergebracht gewesen und dort auf Kantonskosten durchgefüttert worden. Jetzt sollen sie so schnell wie möglich verkauft werden. Einfach werde das nicht, meint Ruth Baumgartner.
Weil es einen grösseren Aufwand braucht, als wenn man jetzt einfach einen Hund oder eine Katze umplatzieren will. Weil wer solche Giftschlangen will und kann übernehmen, der kann das nur dann, wenn er auch eine gültige Haltebewilligung hat und die nötigen Sachkenntnisse. Und das muss jemand natürlich auch dann zuerst darlegen können, bevor er überhaupt sich könnte für so eine Übernahme interessieren.
Jeder kommt also nicht so eine Schlange über. Im Kanton Zürich gibt es zum Beispiel nur gerade 23 Personen, die so eine Bewilligung für Giftschlangen haben. Und billig sind die Tiere auch nicht. Aber ein paar hundert Franken ist man dabei. Es gibt aber auch Schlangen, die mehrere tausend Franken kosten. Trotzdem ist man beim Veterinäramt zuversichtlich, dass die Schlangen angebracht werden können. Zum Beispiel in einem europäischen Zoo, wo die Schlangen en bloc könnten verkauft werden. Am wichtigsten sei es aber, dass es die Schlangen am neuen Ort gut haben. Das Veterinäramt sucht darum auch nicht zu Asien nach einem Platz. Zu gross ist die Gefahr, dass sie im Kochtopf landen könnten.
Das Konzept der Glattalbahn soll Schule machen. In der ganzen Schweiz. Speziell an dieser Linie ist ja, dass sie nicht auf ein Stadtzentrum ausgerichtet ist, sondern die Gemeinden aussen dran verbindet. Der Verkehrsbetrieb Glattalbahn will jetzt ihr Wissen anderen Schweizer Städten zur Verfügung stellen, sagt Rudi Leis, Vizepräsident vom Verwaltungsrat bei dem Verkehrsbetrieb Glattal.
Im Moment stellen wir ja einen Boom fest von Tramentwicklungen, Stadtbahnentwicklungen, Biel, Lugano, Lausanne, Genf. Alle haben ihre Stadtbahnprojekte und es ist natürlich sinnvoll, dass die können profitieren von dem sicher bis jetzt sehr gut verlaufenden Projekt, dass man nicht das Rad x-mal erfindet.
Profitieren von den Erfahrungen tut auch ganz konkret die Limmatalbahn, die in den nächsten Jahren gebaut werden soll. Das Wissen bietet Verkehrsbetrieb Glattal übrigens gratis und franco an. Immerhin sei die Glattalbahn ja mit Steuergeldern finanziert worden, sagt Rudi Leis. Die Oberwinterthur hat einen Räuber heute Vormittag im Industriegebiet Oberbühl den Geschäftsführer von einer Firma überfallen. Im Büro hat er ihm eine Pistole unter die Nase gehebt und Geld verlangt. Das Opfer hat sich zuerst gewehrt und es ist zu einem Gerangel gekommen. Der Räuber hat sich dann aber doch mit ein paar hundert Franken Bargeld können aus dem Staub machen. Die Polizei sucht Zeugen. Ein handfester Skandal hat der österreichische Autor Peter Handke 1966 mit seiner sogenannten Publikumsbeschimpfung ausgelöst. Dortmal ist das Sprechstück uraufgeführt worden. Es hat auf die gängigen, epischen Theatertraditionen abzielt und das bürgerlich-apathische Publikum aufs Korn genommen. Jetzt wird das Ganze in Zürich reanimiert. Karl Linder war gestern Abend an der Premiere im Theater Neumärt.
Der Abend fährt verheißungsvoll an. In eng anliegenden Badkleidern machen drei Spielerinnen und ein Spieler auf der Bühne Stretching. In niedrig Theatersaal am Neumarkt sind 12 Verstrebungen eingebaut, als würde man befürchten, dass jeden Moment die Decke oben runterkommt. Ein paar Stühle und ein Holztisch stehen rum. In dieser merkwürdigen Turnhalle geht es aber nicht um Gymnastik, sondern darum, die Hirnmuskeln vom Publikum zu trainieren, zu untersuchen, wie elastisch seine Wahrnehmung ist. So verlangt der Text von Peter Handke. Sein Stück aus dem Jahr 1966 ist eine ausführliche Beschreibung darüber, was ein Zuschauer zum Zuschauer macht. Und gleichzeitig ist es ein grosser Verweigerungsakt. Die Spielenden heben die Grenzen zwischen Bühne und Zuschauerraum auf, machen in jedem Moment deutlich, dass sie keine Spieler sind und schlagen so die Erwartungshaltung vom Publikum in Wind.
Ihre Vorstellung von Theater ist keine stillschweigende Voraussetzung mehr für unser Handeln.
Sie sind weder zum Zuschauen verurteilt, noch vom Zuschauen freigestellt.
Sie sind das Thema.
Das Publikum ist das Thema. Schon gleich einmal wird klar, dass Provokationen von Peter Handke ihre rhetorische Abrechnung mit dem Theater nach fast 50 Jahren eher verstaubt als aktuell wirken. Keine Frage, alles ist wahr, was der Autor über die Beziehung von Bühne und dem Zuschauer auflistet. Doch hier nickt man das einfach ab. Das Zürcher Publikum zeigt sich erstaunlich souverän und geduldig. Sogar wenn ein überraschender Schuss fällt, Traubenbeere durch den Saal fliegen oder das Publikum genötigt wird, von seinen Plätzen aufzustehen, sogar dann bleibt die Publikumsbeschimpfung aber wirkungs- und vor allem bedeutungslos. An dem ändert auch die rätselhafte Choreografie nichts, wo die vier Spielenden ruhelos über die Bühne strielen, wie von Geisterhand geführt. Offenbar hat der Regisseur Laurent Chétoine einen heiden Respekt vor dem Autor Peter Handke. Anders kann man die abgrundtiefe Ernsthaftigkeit von seiner Inszenierung nicht erklären. Immer gleich ist der Rhythmus. Immer arroganter tönt es vor Bühne, was mal Sprengkraft hatte, verpuffte die körperlichen Zuckungen. Wenn am Schluss einer mit einer Säge den Holztisch abhängt, so dass ihm der Schweiß über das Gesicht abläuft, dann dauert es zwar eine Weile, ist aber unmittelbar und effektvoll. Viel aufregender wird es an diesem fast zweistündigen Theaterabend leider nie.
Findet Karl Linder. Die Publikumsbeschimpfung von Peter Handke ist am Theater Neumärz noch bis am 4. November zu sehen. Das nächste Mal morgen Abend am 8. Wir bleiben gerade bei der Kultur. Im Zürcher Kunsthaus wird nächste Woche eine Ausstellung eröffnet, die wieder ein Renner sein dürfte. Es ist eine Retrospektive über das Werk von Pablo Picasso. Das Kunsthaus hat aus Anlass von seinem 100-Jahr-Jubiläum 75 Bilder und 4 Skulpturen von Picasso aus der ganzen Welt zusammengetragen. Der DRS2-Kunstredaktor Sascha Renner hat heute einen ersten Blick in die Ausstellung können werfen. Ich habe ihn kurz vor der Sendung gefragt, wann man denn eine Woche vor der Eröffnung schon sieht.
Die Ausstellung, die ist noch mitten im Aufbau. Es stehen überall Transportkisten rum im Ausstellungssaal, Leiter, Werkzeuge. Und es kommen laufend neue Bilder dazu. Ich bin zufällig gerade dabei gewesen, wo das Konservatorium vom Metropolitan Museum aus New York gekommen ist und ein Bild gebracht hat. Das ist nachher untersucht worden mit einer Taschenlampe auf allfällige Schäden. Zum Glück haben wir nichts festgestellt. Und ich muss schon sagen, also man spürt schon, ich habe schon das Kribbeln gespürt in der Gegenwart von all diesen sehr aussergewöhnlichen Bildern jetzt im Kunsthaus.
Jetzt ist es ja so, dass die Ausstellung den Titel trägt Picasso, die erste Museumsausstellung 1932. Was ist denn eigentlich jetzt effektiv die Idee von dieser Ausstellung?
Ja, die Ausstellung, die hat sie schon mal gegeben, in ähnlicher Form, eben 1932. Und die tut das Kunsthaus Zürich jetzt rekonstruieren. Die wird nachgebaut in einer etwas kleineren Form. Es sind also nicht 225 Bilder wie 1932, sondern nur etwa ein Drittel davon.
Ist das nicht ein bisschen banal, einfach eine Ausstellung nochmal nachbauen?
Ja, das könnte man tatsächlich meinen auf den ersten Blick. In dem Fall ist es aber nicht so. Die Ausstellung war nämlich eine ganz besondere Ausstellung 1932. Es war die erste Ausstellung überhaupt, die Picasso hatte in einem Museum. Und die Ausstellung hat er als Gelegenheit genommen, um das Publikum davon zu überzeugen, dass er der Beste ist, dass er der wichtigste lebende Künstler ist. Noch vor allem Matisse, der ja immer sein Konkurrent war. Und entsprechend hochkarätig hat er die Ausstellung auch besetzt. Sie bietet einen Überblick über sein ganzes bisheriges Arbeiten, also von 1901 bis 1932. Und jedes Jahr ist mit einem Bild präsent. Und so eine Ausstellung zu rekonstruieren ist natürlich besonders attraktiv.
Es war ja die erste Museumsausstellung von Picasso. Wie ist denn da überhaupt erklärbar, dass der grosse Picasso ausgerechnet auf das Zürich gekommen ist?
Ja, die Gründe sind innen banal. Es hat nämlich nicht viele Alternativen gegeben. Man muss sich vorstellen, zu dieser Zeit haben viele Museen gar keine lebenden Künstler ausgestellt, aus Prinzip. In Zürich war das anders gewesen, weil Künstler das Museum gegründet haben, die Künstlergesellschaft. Dann ist Deutschland nicht in Frage gekommen, weil Deutschland gerade überrollt worden ist vom Faschismus. Und es war zu dieser Zeit Weltwirtschaftskrise gewesen. Und die Händler von Picasso haben geglaubt, dass man in der Schweiz noch ein Geschäft machen kann. Die Ausstellung im Kunsthaus war eine Verkaufsausstellung gewesen. Das erstaunt uns heute. Sicht. Ein ganz entscheidender Grund war aber, der Picasso hatte im Kunsthaus Zürich freie Hand gehabt. Er hätte die Werke zeigen in dieser Ausstellung, die er wollte. Und dagegen haben sich die Museumsleute zu dieser Zeit noch gewehrt. Im Gegensatz zu heute, wo ja Kuratoren und Künstler sehr eng zusammenarbeiten. Das Museum of Modern Art in New York zum Beispiel hat abgelehnt unter den Bedingungen, dass der Picasso federführend ist. Und das Kunsthaus hat das hingenommen. Und was zu dieser Zeit ein bisschen fragwürdig war, ist heute das Interessante. Man sieht nämlich, wie der Picasso sich selber hat wollen sehen, wie er sich wollen darstellen.
Auf was hat er denn Wert gelegt dabei?
Ja, er hat die Phase von seinem Werk in den Mittelpunkt gerückt, wo er damit Kunst revolutioniert hat, wo er Kunstgeschichte mitgeschrieben hat. Und das war der Kubismus gewesen. Und damit hat er die Bedeutung von sich als Künstler wollen unterstreichen.
Kann man kurz sagen, wie ist denn die Ausstellung 1932 von Picasso? Bist du dort mal zu Zürich angekommen?
Ja, die Ausstellung war schon ein rechter Paukenschlag gewesen. Die hat vor Ohren gemacht, da sind 30'000 Leute gekommen in 9 Wochen. Das war für die Zeit viel gewesen. Publikumsreaktionen sind aber sehr kontrovers gewesen, um das mal dezent auszudrücken. Der Picasso hat viele Verehrer gehabt, die ihn als Lichtfigur gesehen haben. Es hat aber viele Leute gegeben, die schockiert gewesen sind. Denzel hat zum Beispiel, die hat sich gefragt in einem Artikel, was ist nun eigentlich Picasso? Ist er der grösste Meister aller Zeiten oder ein blutiger Dilettant? Und auch der C.G. Jung, der berühmte Psychiater, hat sich zu Wort gemeldet in der Zeitung und er hat den Picasso in die Nähe von der Schizophrenie gerückt. Und das erstaunt natürlich aus heutiger Sicht, weil der Picasso eigentlich nicht mehr als herausfordernder Künstler gilt. Aber das zeigt eben, wie umstritten dass die moderne Kunst in der Öffentlichkeit grundsätzlich noch war in den 1930er Jahren.
Der DRS2-Kunstredaktor Sascha Renner zur neuen und gleichzeitig alten Picasso-Ausstellung im Zürcher Kunsthaus, wo heute in einer Woche aufgeht.
Regionaljournal-Wochengast, diesen Sonntag ist es die Melinda Nacciaboni. Als Trägerin vom Preis vom Deutschen Buchhandel, dem wichtigsten Literaturpreis im deutschen Sprachraum, steht sie plötzlich im Rampenlicht. Die Melinda Nacciaboni erzählt, wie sie den Rummel um ihre Person erlebt. Sie sagt, wo sie wirklich daheim ist, in der Vojvodina, wo sie geboren ist, oder in Zürich, wo sie seit Jahrzehnten lebt. Und wie das ist, wenn man mit ungarischer Muttersprache auf Deutsch schreibt. Regionaljournal Wochengast mit der preisgekrönten Autorin Melinda Nacciaboni. Der Sonntag, 17:30 Regionaljournal Zürich Schaffhausen, da auf dem Mais.
Politikunterricht mal anders. Stadtzürcher Maturandinnen und Maturanden haben mal geschaut, wie es tut, wenn man Politik macht. Im Zürcher Rathaus hat sich darum heute Morgen Aussergewöhnliches abgespielt. Statt Gemeinderäte und Kantonsräte sind Gymnasiasten in der Reihe vom Parlamentssaal gesessen und haben eifrig debattiert. Zustande kam das wegen einer Projektwoche vom Realgymnasium Remi Bühl. 112 Maturandinnen und Maturanden sind in die Rolle der Politiker geschlüpft und haben sich auch akribisch auf ihre Parlamentssitzung mit allem Drum und Dran vorbereitet. Ginger Hobby.
Zum Wissen, wie eine Sitzung vom Gemeinderat so abläuft und wer was sagt, sind die Maturanden im richtigen Stadtzürcher Gemeinderat erste Eindrücke sammeln.
Von der Art habe ich schon gedacht, dass das Ganze irgendwie seriöser zu und her geht. Ich meine, die Leute sind dort gesessen, haben Zeitung gelesen und haben Musik gehört. Und, keine Ahnung, sind immer wieder mal aufgestanden, wieder ein bisschen rumgelaufen. Und, ja.
Der eine Diskussionspunkt jetzt ist ungefähr eine Stunde lang besprochen worden, aber der andere ungefähr in 10 Minuten oder so. Und wenn da Gemeinderatmitglieder gute Argumente bringen, dann finde ich das gut. Und vor allem, wenn sie damit die anderen können überzeugen können. Aber einige... Ja, die reiten immer auf dem gleichen Thema umeinander.
Als nächsten Schritt haben sich die Maturanden für eine Partei entschieden. Ein Maturand hat beobachtet, was dabei Ausschlag gegeben hat.
Ich denke, es ist sehr verschieden. Ich selber habe es jetzt nach meinem Interesse wahrscheinlich. Das heisst eher Mitte. Und dann hat es aber Leute gegeben, die durchaus auch eben eigentlich das Gegenteil gemacht haben von dem, was sie denken. Also zum Beispiel eben, wo eher links sind und dann denken, ja, ich gehe jetzt mal in die SVP schauen, weil sie wissen wollen, wie das dort aussieht.
Am Montagmorgen haben sie sich ihrer Partei in einem Schulzimmer besammelt, erklärt der Leiter der Projektwoche, Marius Kindlimann. Um dort dann richtige Parlamentarierinnen und Parlamentarier zu treffen.
Und so finden die Schüler eigentlich sehr schnell, identifizieren sie sich mit diesen Parteien, obwohl sie zu einem grossen Teil vielleicht nicht unbedingt auf dieser Linie persönlich, politisch tätig oder engagiert sind.
Der Marius Kindlimann redet aus Erfahrung. Er führt die gesellschaftspolitische Woche nämlich schon zum sechsten Mal durch. Mit dem immer gleichen Ziel, dass die Maturandinnen und die Maturanden
alles Wissen, was sie im Laufe ihrer Karriere unserer Schule erworben haben, könnten anwenden als mündige Staatsbürger.
Die ganze Woche spielen die 112 Maturanden Parlamentarier, arbeiten mit Hilfe von Gemeinderäten und Fachexpertinnen Vorstösse aus. Und dann fängt die politische Arbeit erst so richtig an, der Marius Kindlimann.
Da muss man natürlich auch noch dafür sorgen, dass das innerhalb des Parlaments eine Mehrheit findet. Das ist ein wichtiger Punkt. Das heisst, die anderen Parteien wollen ja auch noch mitreden. Und da muss man dann vielleicht Kompromiss finden mit den anderen Fraktionen.
Heute Morgen war es dann so weit. 3 Stunden lang haben die 112 Maturanden im Zürcher Ratssaal debattiert. Um Bildungspolitik ist es gegangen, um Umweltfragen oder um die innere Sicherheit. Nach der Pause, heute Morgen um 11 Uhr, ist es um einen sozialpolitischen Vorstoß gegangen. Und tönt es so.
Meine Damen und Herren, ich bitte Sie jetzt wieder Platz zu finden, wir wollen weiterfahren mit der Sitzung.
Wir fahren mit der Sozialpolitik fort. Das Wort hat die SP.
Tetz Refkins, T. Take when off, Tier, Hemaitheim, Saat, Guetzre, Bünipke. Damit ihr jetzt versteht, was ich sage, ist es definitiv besser, wenn ich Deutsch rede. Und zum Glück kann ich das auch. Aber in der Schweiz gibt es ganz viele Leute mit Sprachdefizit. Die Sprache gehört zum Grundlegendsten für eine gute Integration. Und darum fordern wir kostenlosen, verbindlichen Sprachunterricht für alle die betroffenen Personen, die eben die deutsche Sprache nicht gut können.
Die Diskussion ist eröffnet. Das Wort hat Michelle Roos, SVP.
Ja, also ich möchte eigentlich mal kurz fragen, von wegen Gratis-Sprachunterricht, wer soll denn das zahlen? Das wäre eurer Meinung nach der Staat in dem Sinn. Wer ist der Staat? Bürger. Das heisst, Bürger müssen das finanzieren, was andere Leute sich eigentlich selber müssen erarbeiten müssen. Das geht mal gar nicht. Meine, wieso sollte ich jemandem so einen Kurs zahlen, wenn ich das selber gar nicht brauche? Das ist eigentlich rausgeschmissenes Geld.
Dominique Bonfanti, BDP.
Grundsätzlich haben wir von der BDP eigentlich nichts gegen Bildung. Aber ich bin einfach der Meinung, dass es nicht sein kann, dass ich den Ausländer finanziere, dass er Deutsch lernt, dass er nachher meinen Job klaut.
Der Oliver Scherer, Alternative Liste, hat das Wort. Bitte fassen Sie sich kurz.
Wenn Sie das Gefühl haben oder Angst haben, dass Ihnen später ein Ausländer den Job klaut, der hierher ist und die Sprache noch nicht gelernt hat, die er gelernt hat und nachher besser ist als Sie, müssen Sie sich vielleicht fragen, wie scheiße das Sie sind.
Danke. Wir kommen jetzt also zur Abstimmung. Der Vorstoß ist mit 64 zu 38 Stimmen abgelehnt worden.
3 Stunden haben die Maturanden heftig debattiert. Der Marius Kindlimann ist zufrieden. Die Debatte habe gezeigt,
wie die Schüler sich formulieren, wie sie dann auch gute rhetorische Sachen bieten und wie sie flexibel sind im Denken, wie sie auch die Unterlagen studiert haben. Nicht überall, aber zum Teil sieht man das sehr schön.
Und auch die Maturanden haben diesen Morgen eine gute Erfahrung gefunden.
Ein bisschen Mut hat es schon gebraucht, um reden vor so vielen Leuten, aber ja, es ist ja eigentlich das Lustigste am Binden. Ja.
Ja, ich sehe das Ganze nicht so ernst, ich sehe es mehr als ein Spiel in dem Sinn. Aber ja, es ist eine gute Erfahrung und ich tue gerne noch diskutieren und so und darum hat es mir eigentlich noch recht Spass gemacht.
Gelernt haben sie vor allem eins über Politik.
Dass man irgendwie mit anderen zusammenarbeitet und sich vielleicht auch mit anderen Parteien abspricht, wie man jetzt seinen Vorschlag am besten durchbringt und andere überzeugen eigentlich.
Und es war schon etwas anders als im richtigen Stadt-Zürcher Parlament, haben sie gefunden.
Ich habe schon das Gefühl, dass wir irgendwie ein bisschen engagierter sind oder auch motivierter. Aber ich meine, wir machen das auch einfach nur einmal und die anderen machen das halbe Woche mal.
Die Marina Garzotto ist schauen, wie die Maturanden Parlament gespielt haben. Im Vergleich mit ihrem Stadt-Zürcher Gemeinderat, dem, wo sie präsidiert, findet sie.
Im Lärmpegel übersteigt es uns sogar noch zeitweise. Aber sie sind ruhig, wenn jemand votiert. Das hat mir Eindruck gemacht.
Eine kleine Inspiration sind die Maturanden also auch für die richtigen Politiker gewesen.
Maturandinnen und Maturanden im Parlamentssaal, das ist der Bericht von der Ginger Hobby.
Regional Diagonal, die Woche quer durch die Schweiz. Die Sendung morgen mit diesen Themen. Wegen dem VCS wird das Parkieren alles wird teurer. Das behauptet Migros Bern, wo ihre Parkgebühren hat müssen erhöhen. Ist die Schweiz tatsächlich unter der Fuchtel vom VCS? Der Kanton Aargau will neue Schulgebäude kaufen, statt sie mieten. Gegen die Idee wehrt sich der heutige Vermieter mit einem Referendum. Darf er das, obwohl es um seine eigenen Interessen geht? St. Gallen lockt die Olma, die Landwirtschaftsmesse mit Kie, Bioöpfel und Brotwürst. Aber der wahre Lockruf geht nicht etwa von den Grillmeister aus, sondern von den Säulen. Was um alles in der Welt macht ein Säulenrennen so attraktiv? Morgen Mittag nach den 12 Uhr Nachrichten, regional diagonal.
Und wir sind bei der Wetterprognose fürs Wochenende, der Thomas Kleiber von SF Meteo.
Morgen ist zuerst wieder an den meisten Orten grau, es hat wieder Hochnebel, die Obergrenze liegt bei etwa 1000 bis 1100 Meter. Der Hochnebel dürfte etwas zäher sein als heute und sich nur zum Teil auflösen. Wenn man sicher will über einen Hochnebel gehen, dann geht man auf etwa 1100 Meter, also zum Beispiel auf Schnäbelhorn nur, und dort kann man den ganzen Tag die Sonne geniessen. Heute Nacht kühlt es auf etwa 11 Grad ab, morgen Nachmittag gibt es unter dem Nebel 16 Grad, wenn der Nebel sich aber auflöst, langt es bis zu 18 Grad und auf dem Bachtel oder eben zum Beispiel auf dem Schnäbelhorn gibt es noch um die 16 Grad. Auf Sonntag ändert sich nicht so viel, es hat wieder Hochnebel rum, wo sich dann wahrscheinlich aber doch an vielen Orten mal auflöst oder auflockert. Gleichzeitig steigt aber auch seine Obergrenzen an, und zwar so weit, dass dann auch Gipfel vom Zürich-Oberland etwa die in Hochnebel kommen. Die Temperaturen kommen auf etwa 17 Grad.
Vor mich oder Zeit nochmal das Wichtigste aus der Region. Weniger Arbeitslose und weniger Kurzarbeit im Kanton Zürich. Die Arbeitslosenquote ist auch im September wieder leicht gesunken, von 3,7 auf 3,6%. Gleichzeitig ist auch die Kurzarbeit zurück, und zwar deutlich. Ähnlich tönt es auch im Kanton Schaffhausen. Dort übrigens ist die Arbeitslosenquote unverändert bei 2,8% geblieben. Ein Mann aus Wetziken kommt seine über 100 Giftschlangen nicht mehr zurück über. Das Zürcher Veterinäramt hat dem Mann vor 2 Jahren alle Schlangen beschlagnahmt. Zu Recht, findet das Bundesgericht. Der Mann hat mehrfach gegen sicherheitspolizeiliche Vorschriften verstoßen. Die Schlangen sind jetzt provisorisch bei verschiedenen Tierhaltern untergebracht, gehören tun sie aber im Kanton Zürich, wo die Tiere verkaufen möchte. Das Konzept der Glattalbahn soll Schule machen, in der ganzen Schweiz. Der Verkehrsbetrieb Glattalbahn will jetzt ihr Wissen und ihre Erfahrungen anderen Schweizer Städten zur Verfügung stellen. Und zwar gratis. Immerhin sei die Glattalbahn ja mit Steuergeldern finanziert worden. So viel vom Regionaljournal Zürich Schaffhausen für heute. Die nächste Ausgabe dann morgen Abend um 17:30 Uhr. Verantwortlich gsi für die Sendungen von heute ist der Hans-Peter Künzi. Am Mikrofon gsi der Roger Steinemann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.